Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Ach was. Heute kümmern wir uns um das Thema Autokorrektur. Und zwar analoge Autokorrektur und das auch noch durch Maschinen. Was dieser Blick hinter die Pixel bedeutet, wird spannend werden. Mein Name ist Hans-Werner Klein.
Und mein Name ist Thomas Wirth. Guten Tag.
Thomas, Autokorrektur, sicherlich eine Sache, die zum Teil recht witzig sein kann. Also ich habe regelmäßig die Information, das ist jetzt nicht so gemeint gewesen, es tut mir leid, aber ich habe dich jetzt angeschrieben und mein Smartphone hat aus HW Hase gemacht.
Ja. Ja, das ist so der Klassiker. Du, es ist mir auch schon passiert. Du hast wahrscheinlich auch von mir schon eine von diesen Nachrichten bekommen.
Ja, ja, bei Thomas kommt das nicht so leicht vor, ne?
Nee, es gibt so bestimmte Begriffe, die anfällig sind. Ich kann mich von früher erinnern, dass okay auch mal in Öl umgewandelt wird. Ja, also das ist ja aber noch relativ harmlos. Ich glaube, schwieriger ist es, wenn dann Worte, die wirklich was bedeuten, plötzlich sich magisch verändern.
Also was man zumindest ich als übel dabei erlebe, ist, da ist so ein Eindruck von Besserwisserei. Da weiß es jemand besser und liegt daneben. Aber eigentlich ist es ja unterstützend gedacht, ja, dass man Tippfehler korrigiert, was ja auch größtenteils passiert. Also die Autokorrektur durch die Maschinen kann auch hilfreich sein.
Ja, vor allem, wenn man, also ich kenne das von mir, ich schreibe relativ schnell. Und ich glaube, dass diese Autokorrektur zum Teil hinter mir aufräumt. Ja, ich schreibe also irgendwie unsauber und hinter mir kommt die Autokorrektur und räumt auf.
Man hört so ein Besengeräusch. Ne?
Und das ist sicherlich komfortabel und wenn man es nicht so bemerkt und wenn es präzise ist. Aber du bist eher auf irgendeine Autokorrektur gestoßen, mit der was nicht stimmte?
Eine Autokorrektur, die von Maschinen durchgeführt wird, okay, das andere auch, aber die sich bei Maschinen auch auswirkt.
Aha.
Und das ist gar nicht mehr so lustig, das ist gefährlich oder kann gefährlich sein. Nenn mal so ein paar Indizien, dass da irgendwie was Merkwürdiges passiert. Das erste Beispiel, die erste Anekdote, 2010, Donald Trump behauptet, Barack Hussein Obama sei gar kein US-Amerikaner und könne von daher auch überhaupt nicht Präsident werden, noch nicht mal als Präsident kandidieren.
Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und ich glaube, dass es noch sehr viele Leute in den USA gibt, die das immer noch glauben.
Und Obama hat da zuerst überhaupt nicht drauf reagiert, weil man wird nicht zugelassen. Also die Behörden lassen dich nicht zu, wenn du nicht eine entsprechende Geburtsurkunde vorzeigen kannst. Irgendwann mal hat er genervt seine Geburtsurkunde veröffentlicht, also einen Scan der Geburtsurkunde veröffentlicht und damit sollte eigentlich alles gewesen sein. Aber was darauf zu sehen war, die Geburtsurkunde stimmte nicht mit dem Original überein.
Ach was.
Bestimmte amtliche Kennziffern waren verfälscht.
Ja.
Ja, da gab's Buchstaben, da gab es Zahlen, die im Original anders waren als in dieser Kopie und es gab alle möglichen Erklärungen dafür.
Was natürlich sofort die Glaubwürdigkeit dieser Veröffentlichung, wenn er das veröffentlicht, sofort unterminiert, wenn es noch plötzlich mit zwei Nummern vorliegt. Ne?
Es gab natürlich von Wohlmeinen die Erklärung, niemand veröffentlicht seine Geburtsurkunde oder irgendein anderes Dokument mit den echten Zahlen drauf. Das könnte ja dann genommen werden, verfälscht werden, anderweitig genutzt werden. Aber merkwürdig war es trotzdem. Und eine richtige Erklärung gab es vom Weißen Haus auch nicht dazu.
Okay.
2012, anderes Setting, anderes Land. Die niederländische Reichsbahn, so heißt sie tatsächlich, bestellt Nahverkehrszüge. Und die wurden konstruiert und designt in den Niederlanden und gebaut in China. Das soll auch häufiger passieren.
Okay.
Als die Züge, also die ersten Musterzüge in den Niederlanden eintreffen und damit Probe gefahren wird, stellt sich raus, die passen nicht in die Bahnhöfe.
Ach.
Also wenn die auf freier Strecke sind, alles in Ordnung, aber die sind ein bisschen zu breit Und teilweise sind die ein bisschen zu hoch, sodass man nicht bequem einsteigen kann, beziehungsweise weil die zu breit sind, überhaupt nicht einsteigen kann.
Aber die konnten schon fahren. Also das stelle ich mir jetzt schon heiß vor. Also die Spurbreite hat gestimmt.
Die Spurbreite hat gestimmt.
Aber die Konstruktion, dieses Chassis, das war irgendwie falsch bemessen.
Richtig. Einartig. Und wir haben in beiden Fällen etwas Gemeinsames, ein gemeinsames Indiz. Und zwar, Obama veröffentlichte den Scan seiner Geburtsurkunde und ist übrigens in Hawaii geboren. Mhm. Und die Niederländer haben den Scan der Baupläne nach China geschickt, übermittelt, elektronisch.
Du meinst, es geht um den Scan?
Wir sind beide statistisch so bewandert, dass wenn zwei Sachen auftauchen, die das noch nicht für eine Reihung halten, es müsste mindestens noch was Drittes oder Viertes auftauchen. Aber es gibt jetzt dieses Dritte und das passierte ganz in der Nähe, wo ich wohne, nämlich in Bonn. Und zwar dazu noch, und das gibt den besonderen Pfeffer dazu, passierte das einem Data Scientisten.
Aha, wobei, kurze Fußnote dazu. Es gibt, glaube ich, von Stalin die Anmerkung, zweimal ist eine Koinzidenz, dreimal ist eine Verschwörung. Also, jetzt beginnt die Verschwörung.
Jetzt beginnt die Verschwörung.
Okay.
Und da spielt noch ein Data Scientist und noch einer aus Bonn und dann noch ein sympathischer Kerl. Mhm. Und zwar ist es der Data Scientist David Kriesel. Später werde ich noch was zu David Kriesel sagen. Der hat auch noch in anderen Bereichen geforscht und dort sehr interessante Untersuchungen gemacht. Aber kommen wir erstmal zu dem Punkt. Ich erzähle es mal ein bisschen anekdotisch, um deutlich zu machen, was passiert denn jemandem, der sich mit Daten auskennt und eher so eine trockene Arbeit macht, wenn er sowas vorgestellt bekommt. Also David Kriesel wird angerufen von Kollegen, einem Architekturbüro, wo er ausgeholfen hat als ITler, dass die Zahlen, die gescannten Skalen nicht mit den Zahlen auf dem Original übereinstimmen. Aha. Da werde zum Beispiel aus einer 6 eine 8 und der Buchstabe I werde zum kleinen L. Aha. Das könne nicht sein.
Okay.
David Kriesel fühlte sich ein bisschen veräppelt und hat die Information gegeben, wenn ihr mit mir ein Bier trinken wollt, dann könnt ihr mich auch anders einladen. Große Verzweiflung am anderen Ende der Leitung. David, bitte komm. Das ist wirklich so.
Wobei, jetzt muss man vielleicht nachvollziehen, dass da wahrscheinlich von einem Kopierer die Rede ist, der nicht einfach nur so ein Kopierer, so ein Fotokopierer, so ein optischer, sondern irgendwie so eine Workstation-Maschine, in die magisch größte Mengen von Kopien von allem herstellen kann, von irgendeiner großen Firma. Also ein IT-Objekt eigentlich, oder?
Ein IT-Objekt, deshalb wurde er auch angesprochen. Mhm. Und ganz magisch hast du meine Gedanken gelesen, beziehungsweise bist praktisch hinter diese Verschwörung gekommen, die keine ist. Man darf nie erwähnen, dass irgendwas eine Verschwörung ist, du lieber Himmel. Also diese Firma verwendet, weil die große Baupläne hat und diese Baupläne an viele Unternehmen gehen, verwenden die einen sehr großen professionellen Scanner der Firma Xerox. Und zwar gibt es da einmal die Produktlinien WorkCenter und ColorCube. Beide Produktlinien, die dort in dem Büro verwendet werden, zeigen die gleichen Ergebnisse. Und der David Kriesel erzeugt eigene Testblätter und sagt, okay, wenn dem so ist, ich sehe, es ist tatsächlich so. Ich habe einen Verdacht, aber ich möchte jetzt erstmal ein Experiment machen. Ich experimentiere mit verschiedenen Zahlenreihen. Ich experimentiere mit verschiedenen gut lesbaren Zahlen. Ich experimentiere mit Mustern, also mit wiederholten Mustern, mit Unterschieden, mit leicht davon abweichenden Mustern. Und das Ganze ist auf einem Testblatt. Und dieses Testblatt kann man übrigens auch von seiner Webseite laden. Mhm. Die Webseite verlinken wir natürlich in unserem Blog in den Shownotes.
Das gibt es noch, ja?
Ja, das gibt es noch.
Also er hat seinen Job sehr ernst genommen, kann man erkennen in dem, was du jetzt gerade erzählst. Und das Problem muss auch ein ernstes gewesen sein, oder? Sonst hätte der nicht so einen Aufwand betrieben.
Das Problem war für die Firma insofern sehr ernst, weil in den Bauplänen zum Beispiel die Größe von Räumen gleich angegeben wurde. Also die Räume waren nach der Bezeichnung durch Zahlen gleich groß, aber auf Augenschein, einfach durch draufgucken, konnte man feststellen, die sind unterschiedlich groß.
Aha.
Und dann werden natürlich, wenn du solche Gewerke vergibst, für zum Beispiel Bodenbelag oder für Anstreicharbeiten, werden natürlich falsche Daten übermittelt, wenn die Quadratmeterzahl nicht stimmt.
Also ich versuche es mir gerade nochmal auch klar zu machen. Du hast jetzt so einen Plan von oben, ne, so einen Grundriss. Und da ist ein kleines Zimmer und ein großes Zimmer. Und im kleinen Zimmer steht, es ist irgendwie 10 Quadratmeter, 15 Quadratmeter in dem großen Zimmer, das eigentlich 50 Quadratmeter hat, steht auch 15 Quadratmeter. Da gehen die ganzen Leute auf den Bau, die werden scheckig.
Die werden scheckig, wenn niemand mehr drüber guckt.
Ja.
Jetzt hat dieses Büro in Bonn drüber geguckt, dann hat festgestellt, es kann irgendwie nicht sein. Und die haben eine Qualitätssicherung, eine menschliche Qualitätssicherung gemacht und das nicht einfach rausgeschickt. Das ist ist auch ein wesentlicher Punkt. Wer liefert die Qualität? Wer macht die Qualitätskontrolle, das Qualitätsmanagement? Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, dass diejenigen, die dann bauen, drauf gucken, sondern das kann irgendwie nicht sein, von Hand nachmessen und feststellen, also Maßstab 1 zu so viel angelegt, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann kommt der Anruf bei dem Architekturbüro und der Hinweis, so zuverlässig seid ihr aber auch nicht. Ihr habt da einfach Sachen mal übertragen, kopiert, um euch vielleicht Arbeit zu sparen. Keine Ahnung, was da mit euch los ist. Also sie haben es gemerkt, sie setzen einen Profi dran, der Profi nimmt es ernst und stellt fest, der Fehler lässt sich reproduzieren.
Ah.
Und zwar auf allen Geräten und auch bei unterschiedlichen Zeichnungen und bei unterschiedlichen Einstellungen dieser Geräte.
Das heißt also, wenn da ein Plan einmal durchgejagt wird, dann hat er einen bestimmten Fehler und wenn man den Plan nochmal durchjagt, hat er wieder den gleichen Fehler.
Der hat wieder den gleichen.
Also der Fehler ist sozusagen funktioniert sehr zuverlässig.
Genau.
Okay.
Zuverlässige Fehler. Was würdest du in so einem Fall tun?
Naja, wenn der Fehler so zuverlässig ist, da hätte ich irgendwie das Gefühl, würde ich mich ganz komisch fühlen, weil so ein erratischer Fehler, der irgendwie an der einen oder anderen Stelle auftritt, würde ich sagen, okay, das ist sowas Ähnliches wie Rauschen. Ja. Da gibt es also irgendwas, was ungenau ist. Aber wenn sich das wiederholt, und es ist so ein präziser Fehler, würde ich sagen, da ist irgendein, ich sag's jetzt mal, Männlein, ja, im Hintergrund, das einen bestimmten Fehler immer wiederholt. Das muss eine systematische Fehlfunktion sein. Und zwar eine systematische, also da gibt es irgendeine Regel, die jemand anwendet, die immer wieder zum gleichen Fehler führt.
Und da wir nicht an Männchen in solchen Geräten glauben, sondern
naja, ich habe das jetzt
sondern an Algorithmen
bedeutet. Ja, ich wollte jetzt Algorithmus, ich wollte es nicht so schnell sagen. Ich finde das mit den Männlein immer ganz nett. Ich kann mir so einen Algorithmus auch als Männlein vorstellen. Aber du hast natürlich recht. Ich wollte jetzt nicht. Es ist wahrscheinlich ein Algorithmus, genau.
So, der Fehler lässt sich reproduzieren, der ist irgendwie systematisch. Das bedeutet, da werkelt irgendeine Rechenregel im Hintergrund und macht das verkehrt.
Ja.
Macht so eine Art von Korrektur, besserwisserische Korrektur und sagt, so ist es richtig. Und dann hat sich der David überlegt, wen rufst du an? Den Hersteller. Zuerst hat er versucht, irgendwelche Beschreibungen im Web zu finden, ist nicht gelungen. Versucht, den Hersteller zu erreichen. In Deutschland gibt's aber nur Distributoren.
Die kommen irgendwo mit dem Schiff an und werden verteilt und weiterverkauft, aber es gibt keine eigentliche zentrale Unit von Xerox in Deutschland. Okay.
Und er wendet sich also an die Zentrale in den USA mit der genauen Fehlerbeschreibung. Und lange, lange, lange gibt es keine Reaktion. Daraufhin hat er auf seinem Blog und in anderen Publikationsmöglichkeiten diese Information verbreitet und gesagt, bitte jetzt kein Bashing oder sonst irgendwas. Wir möchten einfach nur eine Lösung haben.
Ist ja das
sein Hinweis.
Ist ja das, was man, worüber wir vielleicht auch nochmal einen Beitrag machen könnten. Das, was man als Unternehmen auf keinen Fall tun sollte, ist in solchen Fällen zu sagen, das gibt kein Problem. Und wenn man die sozialen Medien in Betracht zieht, ja, dann kriegt man das Problem, wenn man das sagt.
Als erstes kommt, es ist ein Anwenderfehler. Also man soll ins Handbuch reingucken, man soll bestimmte Einstellungen beachten.
Read the fucking manual.
Richtig, die Auflösung sei viel zu schwach eingestellt, das müsste genauer sein. Und dann könnten solche Fehler halt passieren. Man würde auch darauf hinweisen, dass man, wenn man das zu wenig aufgelöst, also mit zu wenig Details scannt, dass man dann Probleme bekommen kann, sozusagen unscharf. Mhm. Und dann kann man eine 6 von einer 8 nicht richtig unterscheiden. Der Hinweis kam dann sehr schnell, nee, wir haben das alles schon ausprobiert, da ist ein richtiger Fehler drin. Jetzt gab es einmal ein Gespräch mit der technischen Abteilung und dann gab es natürlich auch ein Gespräch mit dem Vice President von Xerox, der darauf hingewiesen hat, naja, wir haben halt verschiedene Modi und das, was da das Problem macht, ist der Normalkompressionsmodus. Der kann tatsächlich solche Fehler produzieren. Aber den nimmt fast keiner, sagte er, nur das Militär oder irgendwelche Ölbohrinseln.
Ach, das heißt nur das Militär und die Ölbohrinseln machen Fehler?
Da werden Scans gemacht, die nicht stimmen. Ja. Also okay. Stelle dir beliebige Szenarien beim Militär und bei Ölbohrinseln vor, die nicht so lustig sind. Eventuell könnten die dadurch ausgelöst werden, dass der Scan nicht so richtig geklappt hat.
Da ist an der Stelle vielleicht auch ein Punkt, auf den wir nochmal aufmerksam machen sollten, weil natürlich das Verständnis, das man normalerweise hat von so einem Kopierer, ist, dass es irgendwie ein optischer Vorgang. Da wird irgendwas belichtet und dann läuft da vielleicht noch irgendwie so eine Tonerplatte oder so eine Tonerrolle und irgendwas wird quasi analog abgebildet. Und so mit solchen Geräten haben wir es hier aber nicht zu tun, ne?
Nee, wir haben es nicht mit den Multifunktionsgeräten zu tun, sondern mit hochprofessionellen Scannern. Hochauflösend. Die können nicht nur eine einfache DIN A4-Seite oder einen Einkaufszettel scannen oder reproduzieren, also kopieren, sondern die können große Baupläne einlesen. Die können Dokumente in Hochgeschwindigkeit einlesen. Da sind Dokumente, die zum Beispiel auch, welche sind von Krankenhäusern, von Finanzbehörden und Fun Fact am Rande, auch das White House nutzt genau diese Scanner von Xerox.
Nochmal, weil du hast mir die Geschichte ja schon mal kurz zusammengefasst und was mich an der Stelle so beeindruckt hat, ist, da werden keine Bilder transportiert, sondern diese Information wird digitalisiert, besteht dann nur aus Zahlen oder Einsen und Nullen. Und dieser Umwandlungsschritt, den finde ich erstaunlich. Es ist nichts mehr, was abgebildet wird von A auf B, sondern es wird etwas eingelesen, in Einsen und Nullen umgewandelt und dann von den Einsen und Nullen quasi wieder rausgeschrieben. Also ein Lesen und Schreiben ist das, nicht einfach ein Kopieren. Dann kann man auch so ein bisschen
schreiben.
Ja, dann kann man auch so langsam so ein bisschen ahnen, dass bei dem Vorgang, wo die Einsen und Nullen entstehen, irgendwo das Problem steckt.
Also es ist ein Problem, was auftaucht bei Bildern, deshalb müssten wir eigentlich ein Videomodul jetzt bauen. Aber ich erkläre es mal. Und die Erklärung, die du geliefert hast, ist, dass sozusagen auf der Ebene von Computerwissenschaften, also umwandeln in was Digitales, man kann das Beispiel nochmal auch mit Bildern machen. Nehmen wir an, du hast eine Zahlenreihe, die besteht aus den Zahlen 1, 0, 6, 6, 8. Also 1, 0, 6, 6, 8. Dann kommen weitere Zahlen, dann kommen irgendwelche Striche, wie auf dem Bauplan. Dann kommt eine Bezeichnung eines Teils, das ist L0866.
Okay.
Dieser Scanner reagiert so wie Menschen, die schnell und oberflächlich Sachen lesen, erkennt das als etwas, was er schon mal gespeichert hat, also einen Schnipsel, einen Modus, einen Ausschnitt und sagt, ach, kenne ich, hatten wir schon mal. Und setzt genau das ein, was er als erstes eingelesen hat. Mhm. Und damit was anderes als das, was er eigentlich gelesen hat. Mhm. Man nennt diese Verfahren, die dazu dienen, die Files, besonders also die Daten, die auf eine Festplatte gespeichert werden, besonders klein zu rechnen, ein Kompressionsverfahren. Mhm. Hat man auch in Digitalkameras zum Beispiel. Dort kennt man das auch. Dort heißen die Files, sie haben so eine Endung JPG. Und so ein ähnliches Verfahren wendet Xerox auch an. Aber du siehst schon, das Problem ist tatsächlich diese Rechenregel. Mhm. Also es wird was eingelesen, das Gerät erkennt das, was es einliest Und wenn beim nächsten Mal was vorbeikommt, wird nicht mehr gesagt, was habe ich denn gelesen, sondern ist das, was ich gerade gelesen habe, bevor ich es speichere, gucke ich lieber mal nach, ob dieses, was ich gerade eingelesen habe, schon vorher vorgekommen ist.
Ist das was Neues sozusagen?
Ist das was Neues? Mhm. Wenn ich sehe, dass es nichts Neues, brauche ich das Stückchen ja gar nicht abzuspeichern, sondern sage, siehe oben. Wie machen diese Geräte diese Komprimierung? Sie scannen ein Stück ein, schauen sich dieses Stück an, analysieren dieses Stück und merken sich, wie dieses Muster aussieht. Und das machen sie praktisch zeilenweise oder auch stückchenweise, wortweise kann man sagen, Zeile für Zeile. Jedes Mal, wenn irgendwas auftaucht, was die Maschine glaubt, schon vorher gesehen zu haben, wird es nicht gespeichert, sondern es wird einfach gesagt, siehe oben, kennen wir schon, brauchen wir uns nicht genauer anzugucken, brauchen wir nicht extra speichern. Dieses ganze Stück, das kostet ja nur Platz, sondern wir sagen, siehe oben, ist der Abschnitt 4711, den haben wir schon mal gehabt.
Ach, das heißt, wir haben es hier mit dem Ergebnis eines Optimierungsvorgangs sozusagen zu tun, ne? Die Technologie braucht weniger Speicherressourcen. Mhm. Wir können Geld sparen. Hurra! Wie schön!
Ja, das ist aber, also wir können Geld sparen, ist eine Geschichte. Es ist natürlich auch ein Kundenwunsch, dass möglichst die Geräte preiswerter sind. Mhm. Ist ein Kundenwunsch auch, dass das Scannen in Hochgeschwindigkeit erfolgt.
Okay.
Also wie gesagt, die Finanzbehörden nutzen das.
Also sage ich, nutzen das. Lasst uns Geld sparen. Das klingt dann vielleicht besser.
Lass uns Geld sparen. Lass es uns effizienter machen. Mhm. Effizienz und Effektivität, da kommen wir noch drauf, sind ja nun unterschiedliche Sachen. Lass es uns effizienter machen. Xerox hat analysiert und die haben tatsächlich festgestellt, die Techniker und auch die Chefs von Xerox, das ist ja ein Riesenproblem, mit einfach nur mal eine neue Einstellung da reinpacken, ist es nicht getan. Die Experimente, die dann der David Kriesel und Xerox gemeinsam gemacht haben, haben gezeigt, es ist tatsächlich ein Fehler. Da ist tatsächlich ein Bug drin. Mhm. Dieser Fehler, dieser Bug wurde inzwischen publik. Mhm. Es gibt ein großes Problem für Xerox. Die Glaubwürdigkeit im Scannerbereich steht zur Diskussion. Sagen wir mal so, mit dem David Kriesel hatten sie jetzt jemanden, der auf der einen Seite Experte ist, auf der anderen Seite aber niemand, der in moralischer Entrüstung schwelgt, sondern gesagt hat, da gibt's ein Problem, Problem lösen, dann sind wir doch alle zufrieden. Mhm.
Sie haben ihn ins Vertrauen gezogen, immerhin, ja.
Okay. Sie haben ihn ins Vertrauen gezogen. Mhm. Sie wussten aber auch, dass er durch Veröffentlichungen, zum Beispiel in der Washington Post, New York Times, im Guardian, in verschiedenen Fachzeitschriften, im Digitalbereich eine große, starke Öffentlichkeit informiert hatte.
Also er hätte sie in die Pfanne hauen können.
Er hätte sie in die Pfanne hauen können, was aber nicht gemacht hat.
Okay.
Okay, jetzt haben wir den Bug, Kompressionsfehler, um platzsparend zu speichern. Man hat die Rechenvorschriften gefunden, die das machen. Das ist ein Kompressionsverfahren. Einfach nur mal zur Vollständigkeit, JBIG2 heißt das. Dieses Kompressionsverfahren wurde deaktiviert. Es wurden Tests gefahren. Dann wurde auch nochmal das Ganze dem David Kriesel zugeschickt, also diese Information, das Update auch. Er konnte es ausprobieren und er hat sozusagen den Daumen gehoben und hat gesagt, alles in Ordnung.
Harvey, waren die Geschichten, die du am Anfang erzählt hast, die Sache mit Obama und der niederländischen Eisenbahn, waren das Xerox, Folgen von Xerox-Kopierfehlern?
Das Weiße Haus benutzt diese Kopierer, beziehungsweise diese Scanner der Reihe Workcenter.
Okay.
Und die niederländische, also das Konstruktionsbüro, das für die niederländische Eisenbahn gearbeitet hat, nutzt Scanner der Firma Xerox und zwar von ColorCube und Workcenter. Also genau die Produktlinien, die betroffen waren.
Okay. Aber wenn ich mir jetzt mal so kurz, ich denke mal kurz drüber nach. Das heißt, es gibt aber eine große Anzahl an solchen Scannern, die weltweit irgendwo aufgestellt sind, die alle diesen Bug, wie du das genannt hast, hatten. Und es ist aber nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen, wo da Brücken zusammengebrochen sind oder irgendwelche Konstruktionen waren. Ja, da kann man sich ja die schlimmsten Dinge vorstellen, die da entstehen.
Ja, kann man. Es geht noch weiter, also falsche Medikation zum Beispiel, ja, oder die Finanzbehörden, die Dokumente eingelesen haben.
Militärische Pläne.
Für Steuern, militärische Pläne, irgendwelche Probleme, die bei Ölbohrinseln entstanden sind. Jetzt geht es natürlich in den Bereich rein, wo man im Einzelnen nachweisen müsste. War das tatsächlich etwas, was bedingt wurde durch diese Scannerfamilie und den Bug, also diesen Fehler beim Komprimieren der Daten, ist eine Herausforderung, weil, ich will mal ein Beispiel nennen, in den USA wird von den Finanzbehörden diese Scannerfamilie nicht nur genutzt, um die Daten einzulesen, also die Anträge, Steuererklärung und so weiter einzulesen, sondern das sind richtige Produktionslinien, die dort aufgebaut werden. Und zwar wird das Ganze, was reinkommt, als ein Dokument.
Also deine Steuererklärung zum Beispiel.
Meine Steuererklärung, genau. Die wird eingelesen, die wird dann nochmal überprüft, ob alle Seiten eingelesen wurden. In Anführungszeichen richtig eingelesen nicht, weil das Ding macht ja keine Fehler. Und anschließend wird das Originaldokument zur Entlastung der Unternehmen, der Finanzbehörden vernichtet. Es wird geschreddert.
Das heißt, das Original wird vernichtet. Und jeder, der sich auf das Original berufen will, kriegt ein Problem.
Hat entweder eine Kopie, die aber nicht beurkundet ist.
Ja, genau.
Also du gehst ja nicht zum Notar und lässt dann die Steuererklärung beurkunden, dass das mit der Kopie übereinstimmt oder mit dem, was du da hinschickst, sondern du hast das halt zu Hause in deinen Akten oder irgendwo im Schuhkarton. Also schwierig nachzuweisen. Genauso schwierig nachzuweisen bei den Krankenhäusern. Oder du musst ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass es da ein Problem gibt mit deinem Scanner und dass dieses Problem im Scanner mit anderen Problemen zusammenhängt, die du mit den Geräten hast, die du baust, mit den Bauwerken, mit anderen Dingen. Ja, also die Idee musste mal kommen. Es hätte eigentlich eine weltweite Aufklärungsaktion sein müssen, die, ich glaube, Xerox jeden einzelnen Buchstaben des Namens gekostet hätte. Denn so gut kannst du dich nicht versichern und dann entsprechende Entschädigungen zahlst, denn die Scannerreihe war die meistverwendete auf dem Erdball.
Ach du lieber Gott. Das heißt, die wären an dem Ding zugrunde gegangen, an diesem Bug.
Ja,
wobei, Harvey,
nein.
Fußnote, sollen wir das erzählen mit dem Bug, warum man Bug ein Bug ist? Kennst du die Geschichte?
Mit IBM und dem Käferlein, den die Frau gefunden hat.
Ja, ich kenne sie ohne Frau und ich kenne sie nur so, dass es früher diese Röhrencomputer gab. Und wenn da Käfer rein sind, ich vermute mal, es waren Kakerlaken, die haben sie Bugs genannt, ja. Die sind Käfer reingelaufen, dann sind die irgendwo an so eine Röhre gekommen, sind wahrscheinlich vom Leben zum Tode befördert worden, haben aber auch diese Röhre mit in den Orkus gerissen, sodass dann danach der Computer durchgesehen werden musste. Das ist meine Version der Geschichte. Hast du also da noch eine speziellere, mit einer Frau oder?
Also die Geschichte, die ich kenne, ist, dass bei einer Berechnung ständig ein Fehler auftritt, der Rechner Rechner aussetzt und die Chefprogrammiererin von IBM ist dann in das Gerät reingegangen, in diesen Röhrencomputer reingegangen, ist wieder zurückgekommen, hatte was in der Hand und hat gesagt, it's only a bug. Xerox hätte also ziemliche Schwierigkeiten bekommen. Aber halt, stopp, Moment. Die haben doch das Kompressionsverfahren abgeschaltet. Die hätten also eine Firmware, die funktioniert. Und was macht man damit? Man lädt die einfach auf die Geräte drauf und dann dauert es einen Moment, dann schaltet man die aus und dann wieder ein und dann sind die in Ordnung, richtig?
Ja.
Also Ende der Geschichte. Nee. Hinweis, diese Situation von Xerox war eine Situation, wo man sagen kann, wenn man sich das alles anguckt, es ist eigentlich ein Beispiel auch für misslungene digitale Transformation.
Ach.
Weshalb Misslungen? Du hast ein Gerät, da werkeln Algorithmen, Rechenregeln. Und du bist irgendwann mal davon ausgegangen, dass man diese Rechenregeln nicht mehr verändern muss. Das Höchste, was man machen kann, ist die zu parametrisieren. Das bedeutet, hier am Knöpfchen zu drehen, da eine Einstellung zu machen, so dass dann irgendwie mehr Farbe, mehr Schwarz, weniger Schwarz rauskommt. Mhm. Aber was nicht notwendig ist, ist, dass man einen Fehler findet und deshalb die Software komplett austauschen muss oder den Fehler beseitigen muss. Das ist ja das, was wir regelmäßig auf unseren Rechnern haben, was wir in unseren Smartphones haben, in unseren Smartwatches haben. Und ich kann dir sagen, auch bei der Software von einem sehr großen Hersteller von Luxuslimousinen aus Deutschland ist es so, dass die zum Teil bis zu einmal wöchentlich ein Software-Update kriegen für bestimmte Modelle und die dann wieder reingerufen werden müssen.
Wobei, so wie du die Geschichte erzählst, weiß man jetzt nicht mehr genau, ob man an Daimler oder Tesla denken soll. Ne? Ich glaube, die Tesla-Produkte sind noch stärker mit Software durchsetzt oder abhängig von Software als die Daimler. Ne? Daimler ist doch im Wesentlichen noch ein Motorwagen, ein Verbrennungsmotor.
Nein.
Nein?
Nein.
Es war Daimler.
Es war tatsächlich Daimler. Ah. Und die hatten zu dem Zeitpunkt eingeführt alle möglichen tollen Sachen, wie eine extrem nachdenkliche Bremse, die jegliche Situation erkannte und alles getan hat, um in jedem Moment zum Beispiel bremsbereit zu sein. Sobald du einen Scheibenwischer eingeschaltet hast und noch andere Sensoren darauf hindeuteten, hat sie regelmäßig die Bremsklötze an die Bremsscheibe angelegt, um die trocken zu bremsen. Und, bremsbereit zu sein. Mhm. Und die hat auch gemerkt, wenn du jetzt anhältst und nochmal auf die Bremse drauftrittst, dann brauchst du praktisch eigentlich die Unterstützung von der Handbremse, um wieder losfahren zu können. Und dann auch noch gemessen hat, in welcher Lage befindet sich das Auto, nach vorne geneigt oder nach vorne erhöht und so weiter. Jedenfalls war das eine superklasse elektronische Bremse, die aber regelmäßig Probleme hatte.
Ja.
Ich habe damals einen Firmenwagen gefahren. Ich habe das Problem gehabt, dass ich an der Stelle angehalten habe. Das Auto ließ mich einfach nicht mehr los. Das war zu gefährlich, ja. Ich konnte nicht nach vorne fahren, weil ich da viel Gas geben musste.
Ja.
Das ging steil bergauf. Ich konnte nicht lenken, weil irgendwie dann das Auto wohl gekippt wäre, also seitlich ein bisschen in eine Schräglage gekommen wäre. Rückwärts ging auch nicht. Ich konnte tun, was ich wollte. Ich kam nicht mehr vom Fleck.
Das ist eine, das beeindruckt mich jetzt fast so wie die Xerox-Geschichte, muss ich dir sagen. Zumal das selber eine selber erlebte, misslungene Transformation ist, ja, also
gut,
kurios.
Ich habe den Wagen wie beim Windows-Computer ausgeschaltet, dann wieder eingeschaltet und dann konnte ich wieder fahren, bin zur Werkstatt. Allerdings nur im Notprogramm, also mit maximal Tempo 50. Und die haben mich angehört und gesagt, es ist kein Problem, es ist nur ein Software-Update. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zum Punkt, ist nur ein Software-Update. Du erinnerst dich daran, dass sich der David Kriesel an die Zentrale in den USA wenden musste, weil es in Deutschland und überall in der Welt nur Distributoren gibt, also diese Händler gibt, die verteilen und warten. Bei dem Rollout, so wie das genannt wird, von dem Software-Update stellte sich dann raus oder vorher war schon klar, das wird nicht einfach werden, weil die Firma in den USA hat keinerlei Informationen darüber, wo welche Maschine mit welchem Softwarestand steht. Mhm. Das heißt, diese Information, es gibt jetzt ein Software-Update, musste Richtung Distributoren gehen, also stille Post. Und die Distributoren mussten dann in ihre Listen reingucken, wo steht denn welcher Scanner in welcher Firma und steht er da überhaupt noch? Und gab es da schon mal irgendein Update oder sowas? Haben wir da was repariert? Mhm. Was haben wir denn da eingebaut? Viele Dinge, die nicht dokumentiert waren. Es gibt einen Fachausdruck für die Sammlung und die Aufbereitung dieser Daten, die heißt Master Data Management.
Oh, das
heißt,
toll.
Alle Informationen Ja, ne? Nicht Bachelor, sondern Master. Master Data Management, das sind alle Informationen zu einem Gerät, zu der Nutzung, zu den Kunden, die zusammengeführt werden, um dann bei Problemen feststellen zu können, ups, war es der Hersteller der Bauteile, war es das Zusammenbauen in der Firma, war es mangelnde Wartung, war es ein Problem in der Nutzung, was war es denn eigentlich? Fehlte. Es gab kein Master Data Management. Die waren praktisch blank. Die wussten nicht, wo steht irgendwas, in welchem Zustand befinden sich die Sachen.
Und wussten das auch nicht, wen müssen sie informieren.
Richtig. Das machte den Rollout schwierig.
Das heißt, es kann sein, da stehen jetzt immer noch irgendwelche Xerox Workstations und produzieren Fehler, oder? Ich meine, gut, die Geräte haben natürlich einen bestimmten Lebenszyklus und sind irgendwann werden die ausgemustert, aber
so lange ist es noch nicht her, oder? Die sind sehr langlebig. Dieses mangelnde Master Data Management führte dazu, dass Xerox nochmal Probleme bekam. Es traten dann inzwischen auch Juristen auf den Plan, die gesagt haben, wenn ihr nicht wisst, wo die Dinger stehen, dann müsstet ihr eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen, außer in den Verträgen steht was anderes. Und dann gab es Informationen von großen Archiven, die gesagt haben, wie ihr wisst, haben wir Originale vernichtet. Welche Probleme kommen denn auf uns zu? Wir wissen ja gar nicht, ob die Digitalisierung fehlerbehaftet war.
Was du scannst, ich habe ja gerade so eine Vision gehabt, du scannst eine Gutenberg-Bibel, ja, und danach ist das irgendwie Schrott, weil der Algorithmus irgendwelche Bilder oder irgendwelche Zeichen ausgetauscht hat. Und gut, du jagst jetzt natürlich eine Gutenberg-Bibel nicht durch den Schredder, aber in dem Moment, wo du diese, ja, wo du diese super
wertvollen, Verschwörungstheorie.
Bitte? Wo du diese Originale hast, die etwas wert sind und die dann auf diese Art einfach auch nicht multi, das ist wirklich eine haarige Geschichte. Wobei, wenn ich was anmerken darf dazu, Harvey, das Merkwürdige für mich daran ist, dass da, glaube ich, die Menschen, die mit diesen Technologien umgehen, ein anderes mentales Modell, würde ich jetzt sagen, ne? Die haben ein anderes mentales Modell von den Vorgängen. Die denken nicht daran. Also in meiner Idee über das, was ein Kopierer macht, gibt es keinen Algorithmus, ne? Ich stehe vor der Maschine, lege da was drauf und dann kommt da irgendwie eine Kopie raus.
Das du dazwischen, glaubst dem, ne?
Ja, also das hat irgendwie auch sowas Überzeugendes und sowas anschaulich Greifbares. Und es ist aber tatsächlich zwischendrin wie eine Membran, durch die Information geschickt wird. Die analoge Information verschwindet, wird übersetzt in Einsen und Nullen und wird gepixelt und dann wird sie auf der anderen Seite dieser Membran wieder rausgeschickt. Und dass es die überhaupt gibt, diese Membran, und was da zwischendrin passiert, da machen wir uns keine Gedanken darüber. Nee. Die nehmen wir nicht wahr, diese Dinge. Und das passiert ja an ganz vielen Stellen. Also ich habe vorhin, als du so erzählt hast, mir noch überlegt, na, was passiert denn, wenn jetzt so ein Algorithmus zum Beispiel in der Drohne ist, ja, und die Drohne beurteilt jetzt aufgrund dessen, was sie in ihrer Optik hat, beurteilt die militärische Situation. Und sie fängt jetzt plötzlich an, Dinge zu beschießen, weil sie aus irgendeinem Grund eine Halluzination hat von einem Gegner, der aber eigentlich gar nicht existiert. Also wenn man den Vorgang mal transponiert in andere technische Systeme und in andere Kontexte, kann es einem Angst und Bang werden, was da alles möglich sein könnte.
Dann werden plötzlich Kinder, die auf dem Feld arbeiten, als eine Gruppe von Soldaten erkannt, die mit Gewehren nach oben zielen. Ne?
Zum Beispiel, ja. Und dann wird das Feuer eröffnet. Und das Beispiel mit dem Daimler, der nicht mehr vom Fleck kommt, das ist ja noch eher harmlos, aber denkbar ist auch, du hast irgendwie im Straßenverkehr immer mehr autonom fahrende Autos, die auch alle vollgestopft sind mit mustererkennenden Algorithmen und mit Entscheidungsalgorithmen. So ein einfaches Beispiel, das ich manchmal erlebe, wo ich mir dann auch denke, Moment, Mensch und Maschine. Wenn du mit einem Auto, das eine Spurhalteautomatik hat, an eine Baustelle kommst und dann läuft irgendwie schräg über die Autobahn so eine Linie, ne, so eine geklebte orangene Linie, weil es jetzt auf die andere Spur rübergeht, Da erlebe ich regelmäßig, dass mein Lenkrad anfängt zu flattern und irgendwie mich davon abhalten möchte, dass ich jetzt irgendwie lenke. Mhm. Und genau. Da sind so diese kleinen Berührungspunkte, die wir haben, da spüre ich es aber. Ne? Also da kann ich sehen, ich merke diesen Algorithmus, wenn der eingreift. Aber überall in sehr komplexen Zusammenhängen, wo es um Dokumente und Daten geht, haben wir keine Sinne. Und da, ja, insofern ist die Geschichte für mich so ein bisschen paradigmatisch für die Situation, in der wir sind.
Genau, für die digitale Transformation, für das, ja, was wir halt in unserem Podcast erzählen.
Genau.
Und was wir rausfinden.
Also es geht die Verantwortung an diesen Nahtstellen zwischen analoger und digitaler Welt, die Verantwortung plötzlich über auf irgendwelche Algorithmen. Ja, und dann sind wir im Grunde bei unserem Thema. Ja.
Dann sind wir beim Thema, genau. Das ist es. Um es gerade noch rund zu machen und vollständig zu machen. Mhm. 2018 hat Xerox die Sparte-Scanner verkauft an Fujifilm.
Ach.
Fujifilm hat also die Drucker- und Scanner-Sparte dann übernommen und festgestellt, ups, der Fehler existiert noch immer bei vielen Geräten. Mhm. Und wir wissen nicht, wo es ist. Was können wir da jetzt machen?
Xerox verantwortlich machen. Die Verträge richtig formulieren und sagen, okay, Leute, wenn da irgendwas ist, ihr zahlt.
Mhm. 2018, wenn wir nochmal zurückgehen, das sind dann 5 Jahre, nachdem der David Griesel von seinen Kollegen aufmerksam gemacht wurde, bei uns spinnt ein Scanner. Ja, Fazit. Es gibt vieles, was wir daraus lernen können, auch für unseren Umgang mit dem Thema Internet, mit dem Thema, was uns da erwartet, mit Social Media, mit unserer Wahrnehmung von Technologie und Technikfolgen. Und zwar, das eine ist, wir wissen, dass Technologie fehleranfällig ist, dass die Qualitätssicherung mit der Komplexität von Produkten immer schwieriger wird. Also je mehr da drin steckt, desto schwieriger ist es, jegliche Situation sich auszudenken und zu testen, zu sagen, was kann denn passieren, wenn man das und das macht. Mhm. Und wenn man von Diensten vielen tausend Möglichkeiten, irgendwas einzustellen und die Kombination dieser Möglichkeiten irgendwas vergisst, was eventuell dann gefährlich sein könnte. Und das muss man eventuell dann auch mehrere Male hintereinander machen oder viel tausendmal hintereinander machen. Das kostet Zeit. Also Qualitätssicherung ist was, was Zeit kostet und damit Geld kostet. Viele dieser Produkte werden unter dem Aspekt hergestellt, dass sie effizient sein müssen. Und du hast es mal in einem anderen Zusammenhang genannt, einen BWL-Algorithmus.
Ja. Womit jetzt nicht
bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, bitte schreibt uns, sind nicht die BWL-Studierenden oder diejenigen, die Betriebswirtschaftslehre studiert haben, die wir damit meinen, sondern ein Algorithmus, der sich stärker auf die Effizienz als auf die Effektivität bezieht. Effizient ist, dass man etwas möglichst preiswert produziert, also ohne Einsatz von vielen Ressourcen produziert. Und effektiv bedeutet, man produziert etwas, was möglichst deutlich dem an Zielen folgt und diese Ziele erfüllt, die man damit vorhat. Ach, es gibt ein schönes Beispiel. Du sitzt an einem Tisch im Restaurant, die Kerze fällt um, der Tisch fängt Feuer. Du schnappst dir vom Nebentisch die Flasche Dom Pérignon und löscht den Brand auf dem Tisch. Mhm. Hocheffektiv, richtig?
Ja.
Jetzt kommt aber der Nachbar und sagt, effizient war das jetzt nicht. Sie hätten ja auch meine Wasserflasche nehmen können.
Okay, ja. Ein gutes Beispiel.
Ja.
Das kann man, glaube ich, durch verschiedene Kontexte und Beispiele durchexerzieren. Ja.
Mhm. Mhm. Der nächste Punkt ist, wenn du schon etwas digitalisierst und wenn du etwas mit Software versiehst und Komplexität einbaust, sorg dafür, dass du die Möglichkeit hast, es auch zu warten. Mhm. Das bedeutet, und da handeln wir uns natürlich auch wieder Probleme ein, es kann natürlich auch eine Fernwartung sein. Ne? Und dann haben wir ein ganz anderes Thema, müssen wir auch nochmal eine Folge zu machen, das Thema Sicherheit. Dass also nicht der böse Watz in diese Geräte eindringen kann und sagen kann, hallo, ich mache mal hier gerade ein Firmware-Update und dann können die Leute nicht mehr zugreifen und ich nehme Schutzgeld dafür, dass ihr wieder zugreifen könnt. Ne? Also Fernwarnung muss, Wartung muss möglich sein oder zumindest die Möglichkeit, dass man der Software-Update distribuieren kann, dass man weiß, wer die Kunden sind. Alles das, für das wir zum Beispiel die großen Hersteller von Geräten auch hassen können, dass die einen Zugriff haben auf unsere Geräte, führt aber andererseits dazu, dass diese Geräte auch sicherer gemacht werden können.
Ja, ist mein Punkt klar geworden, den ich vorhin formuliert habe?
Ja, den kann man, glaube ich, zusammenfassen mit wir wissen nicht, was sie tun.
Das ist ja auch im Titel des Beitrags, das Rätsel sozusagen aus dem Titel des Beitrags.
Thomas, hast du noch was, das du ergänzen kannst?
Ich denke gerade darüber nach. Für mich ist das tatsächlich, ich glaube, das, was mich am meisten beeindruckt, ist diese, dass wir so eine Illusion, dass wir das Risiko haben. Wir leben mit dem Risiko der Illusion, alles sei noch so, wie wir es gewöhnt sind. Das, wie wir groß geworden sind, was unsere Sinne so kennen, und was sichtbar und fühlbar ist, das sei die einzige Wirklichkeit. Und es gibt eben noch diese zweite, die in der Algorithmen meinen, sie müssen effizient sein und deshalb beginnen, Informationen zu verfälschen. Und dafür ist es wirklich eine Parabel. Ja, insofern eine sehr gute Geschichte, Harvey. Auch wenn sie vielleicht im ersten Moment sehr technisch klingt, ist sie sehr nah an unserem Leben, weil diese Algorithmen, das hast du einleitend gesagt, die führen uns durch die Städte, die
waschen unsere Wäsche, die optimieren, wie unser Essen zubereitet wird, die sind in Krankenhäusern, messen, wenn man beatmet wird, unseren Blutdruck, unsere Sauerstoffsättigung.
Sie machen Diagnosen, ne? Wenn du in den medizinischen Bereich gehst, wenn bildgebende Verfahren dann mit solchen Algorithmen ausgewertet werden. Auch da wären Fehler schrecklich, ja, wenn Dinge übersehen werden. Und das finde ich an dem Beispiel das Beeindruckendste, dass es mit der Nase drauf stößt, dass es diese unsichtbare Welt gibt und dass wir uns mit der beschäftigen müssen.
Ein Punkt ist dann noch, auch wenn man von AI, Artificial Intelligence redet und von Algorithmen redet, das sind keine Götter, sondern sind menschengemachte Dinge. Ja, also es gibt so verschiedene Möglichkeiten, künstliche Intelligenz zu produzieren. Und die häufigste ist, dass wir diese Maschinen lehren, sich so zu verhalten, wie wir uns verhalten würden. Es gibt das schöne Beispiel von einer künstlichen Intelligenz, die gelernt hat, alle möglichen Hunderassen voneinander zu unterscheiden. Kennst du das Beispiel?
Nein.
Es ist hochinteressant. Und zwar die Hunderasse, die am ehesten erkannt wurde. Ja, egal, ob die links, rechts geguckt hatten oder was auch immer da war.
Jetzt will ich raten.
Ja, ja.
Es müsste eigentlich, jetzt denke ich mal biologisch, der Urbauplan des Hundes steckt eigentlich im Wolf. Und der Hund, der dem Wolf am ähnlichsten ist, ist der Schäferhund.
Ja, fast. Huskies waren es.
Huskies, okay.
Huskies.
Wegen der blauen Augen Wolf. Oder?
Das kann ja so manchmal sein. So banal, dass es entsetzlich ist.
Ja?
Man hat festgestellt, oder man ist dann mal hingegangen und gesagt, was sind denn eigentlich die Algorithmen? Meine Güte, und dann hat ein intelligenter Mensch drauf geguckt, hat sich die Bilder angeguckt und hat Folgendes gemacht. Er hat Huskies mal nicht im Schnee fotografiert, sondern auf der normalen Straße.
Ach.
Und dieser Husky wurde nicht erkannt. Das eigentliche Merkmal des Huskies war, er sitzt im Schnee oder läuft im Schnee oder springt im Schnee.
Super Beispiel, ja. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Ja. Also wir müssen sicherlich darüber, wie das funktioniert mit der künstlichen Intelligenz, uns nochmal ein oder zwei Folgen ausdenken.
Das
Aber das zeigt ja, dass der Algorithmus im Prinzip dumm wie Bohnenstroh ist, je nachdem, wie man sieht. Er guckt halt einfach, was unterscheidet die, und das ist dann der Schneehintergrund. Super Beispiel. Mhm. Ja. Genau. Man sollte vielleicht noch auf eines hinweisen, also eine Quelle, auf die ich gerne noch hinweisen würde, abschließend. Das wäre, es gibt eine Organisation, die heißt Algorithm Watch. Es gibt also durchaus mittlerweile berufene Leute mit dem entsprechenden IT-Know-how und dem entsprechenden Know-how über künstliche Intelligenz, die sich unter anderem ist das Projekt auch gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung oder von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Da sind also einige, die Hans-Böckler-Stiftung, da sind einige der European AI Fund, große Organisationen im Hintergrund auch, und die machen sich zum Programm oder schreiben sich auf die Agenda, eben genau über diese Dinge aufzuklären und den Algorithmen auf den Zahn zu fühlen. Eine sehr interessante Quelle, verlinken wir in den Shownotes.
Ein interessanter Punkt, und wenn von Ihrer Seite, von eurer Seite noch weitere Informationen für uns sind, die wir vielleicht auch in einem weiteren Podcast weitergeben können, schreibt uns. Super. Ich habe jetzt nichts mehr zu erzählen.
Nee, ich habe auch nichts zu erzählen. Dann sind wir für heute am Ende, und ich in dem Fall warst du der Leiterzähler, dann bedanke ich mich bei dir für die interessante Geschichte, und ja, ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Dem schließe ich mich an. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Das war Ach was. Der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ach was.